Danke, Julia. Coole Tipps. Die können schon richtig weiterhelfen. Gebet, das ist ja für die einen ein total selbstverständliches Thema. Man betet täglich und hat so ein Zwiegespräch mit Gott und das ist ja nichts Besonderes in dem Sinne. Für andere ist es ein schwieriges Thema, weil sie sich das gar nicht so vorstellen können oder zumindest Mühe damit haben und irgendwie nicht zur Stille und zur Ruhe finden. Deswegen ein paar Vorbemerkungen zum Gebet allgemein, bevor ich gleich etwas zum eigentlichen Thema sage. Einmal, du brauchst, um zu beten, keine besonderen Voraussetzungen. Du musst nicht bestimmte Glaubensbekenntnisse sprechen. Du brauchst auch kein moralisch anständiges, so frommes Leben geführt zu haben, sondern du kannst völlig ohne Voraussetzung beten, egal was in deinem Leben gewesen ist. Du musst auch keine spezielle Sprache sprechen, irgendwie so eine fromme Gebetssprache. Alles nicht nötig. Man kann mit Gott reden, wie ich mit einem Freund, mit einem Nachbarn oder wie auch immer rede, ganz normal. Zweite Vorbemerkung, Gott wird für dich so fern und so weit wegbleiben wie irgendein Milchstraßensystem irgendeiner fernen Galaxie, wenn nicht irgendwann wir den Entschluss fassen und sagen, ja, ich beginne mit ihm zu reden. Ich kann mich gut erinnern an eine junge Frau, für die Beten überhaupt keine Praxis in ihrem Leben bisher gewesen war. Sie war damals vielleicht so Mitte 30 und wir haben in einer Kleingruppe über Gebet gesprochen und dann sagt sie, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich sitze da in einem Raum, die Decke ist 1 Meter oder 2 über mir und jetzt soll ich mit jemandem reden, den ich weder sehe noch irgendwie spüre und das ist verrückt. Aber sie hat diesen Entschluss gefasst, hat gesagt, ich mache das einfach mal. Ich versuche dieses für mich in meiner Vorstellung Verrückte zu tun. Und sie kam dann ganz berührt und erstaunt wieder, was das so mit ihr gemacht hat. Also denke dran, wenn du betest zu keiner Glücksfee, die in irgendeiner Form so ein Füllhorn über dich ausschütten möchte. Du betest auch zu keinem Tattergreis, den man nur lange genug bequatschen muss, bis er schließlich das rausrückt, was man eigentlich gerne hätte. Und du betest auch zu keinem Sonntagsgötzen, der, sage ich mal, so ein bisschen mehr kann, als man vielleicht selber ohnehin auch hinkriegen würde. Sondern wenn du betest, dann betest du zu dem allmächtigen Gott, zu dem der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich liebt und der nichts sehnlicher wünscht, als dass du die Beziehung zu ihm suchst. Machen wir noch eine kurze persönliche Bestandsaufnahme zum Thema Gebet jetzt am Anfang dieser Predigt. Wie sieht es mit meinem, mit deinem Gebet aus? Da kann man sich sehr unterschiedliche Fragen stellen. Also wann und wie regelmäßig, wie lange betest du? Oder welche Themen stehen bei dir im Vordergrund, wenn du betest? Kennst du Gebetszeiten des Hörens, des Schweigens vor Gott, die auch intensiv in der Kommunikation sind, aber nicht gefüllt sind von deinen Worten? Kennst du, ich nenne das mal liturgische Gebetszeiten, bestimmte Zeiten, wo du immer wieder betest oder auch bestimmte Gebete, die du vorformuliert hast oder die du aus der Bibel entdeckt hast, also wo du gar nicht mit deinen Worten, sondern mit anderen Worten von Menschen betest, die vor dir das gebetet haben? An welchen Orten betest du? Vielleicht auch betest du in unterschiedlichen Körperhaltungen? Und schließlich finde ich die wichtigste Frage, der ich ein bisschen nachspüren möchte heute Morgen, ist Gebet Ausdruck einer Beziehung? Für manche, das steht ja hinter der Themenformulierung dieses Sonntags, ist Gebet ein durchaus schwieriges Thema, weil man um bestimmte Dinge gebetet hat und Gott hat scheinbar nicht so oder gar nicht reagiert. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es gern hätte. Wenn ich die letzten Jahre hier in der Gemeinde, in der CGM Revue passieren lasse, dann haben wir intensiv gebetet für Menschen, die in einer besonderen Leitsituation waren. Ja, und nicht immer hat Gott so geantwortet, wie wir uns das vorgestellt haben. Kinder sind gestorben oder bestimmte Krankheiten bei relativ jungen Menschen ausgebrochen. Und wir beten und nicht immer geschieht das, was wir uns wünschen. Werden also alle Gebete erhört, scheint da fast ein bisschen makaber zu sein, wenn man an all diese Situationen denkt, werden alle Gebete erhört. Untertitel Beten, das Gott gefällt. Also wie geht das? Werden alle Gebete erhört? Ich habe in die Bibel geschaut, habe gesagt, wo gibt es sowas wie unbeantwortete Gebete? Und wer ja die ganze Bibel sozusagen berücksichtigt, der wird deutlich, dass er mit diesem Thema unbeantwortete Gebete nicht alleine ist. Nun ist das ein bisschen jetzt ein schwieriges Thema, weil wir da auf Themen zu sprechen kommen, die nicht ganz leicht sind. Und ich will niemandem sagen, so weil dein Gebet nicht erhört wurde oder weil unser Gebet als Gemeinde nicht erhört wurde. Deswegen, das hat den und den Grund. Aber es ist zunächst einfach mal eine Beobachtung in biblischen Texten. Nicht alle Gebete werden erhört. Also wenn man an Josef denkt, Josef, der von seinen Brüdern aufgrund dieser ganzen bisschen schwierigen Situation sozusagen in einen Brunnen geschmissen wurde, in einen trockenen Brunnen, und dort ja, dachte man, dass er vermutlich verendet. Da wurde er aber gefunden. Ja, der wird auch gebetet haben, denke ich jedenfalls mal, und gesagt, dass er hier rauskommt, was er mit eigener Kraft nicht schaffte. Aber Gott hat ihn trotzdem in die Sklaverei nach Ägypten oder er wurde versklavt in Ägypten, ob das war, was er wollte, dass Gott schließlich was Gutes draus gemacht hat, nach vielen, vielen Jahren, das ist eine andere Sache, aber in dem Moment hat Gott nicht so erhört, wie er das wollte. Oder David. David hatte mit Bathseba einen Sohn gezeugt. In dieser sehr schwierigen Situation, er hatte Bathseba da baden sehen und hatte ihren Mann, den Uriah sozusagen, ans Messer geliefert, hatte einen Sohn gezeugt und Gott sagt, dieser Sohn wird sterben. Und David betet und David fastet. Das kann man alles in 2. Samuel 12 nachlesen. Und er investiert sozusagen alles, dass dieser Sohn am Leben bleibt. Aber nein, er bleibt eben nicht am Leben, er stirbt. Und das Gebet von David, auch seine Fastenbemühung, ist nicht erhört worden. Manche werden wissen, dass Paulus so ein vermutlich körperliches Leiden hatte, ein Pfahl im Fleisch, wie er das nennt oder wie Luther das übersetzt. Und er sagt, ich habe zu Gott dreimal gebeten, dass er mir das wegnimmt. Vermutlich hat es irgendwie seinen Dienst eingeschränkt und hat ihn eben Mühe gemacht in irgendeiner Form. Und Gott hört zwar das Gebet und er beantwortet es auch, aber nicht in dem Sinne, wie Paulus gebetet hat, sondern er sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also es gibt, und das sind nur ein paar Beispiele, man könnte mehr Beispiele nennen, wo Gott Gebete nicht oder nicht so erhört hat, zumindest ist das unsere Wahrnehmung, wie die Menschen gebetet haben. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die sehr ausdrücklich sagen, dass Gott nicht hört und nicht erhört. Und da werden dann jeweils auch die Gründe auf der menschlichen Seite genannt. Das sind relativ harte Stellen, aber ich glaube, dass wir uns bei dem Thema uns diese Stellen einmal zumuten sollten. Da heißt es im Psalm 66, hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Es geht also darum, dass ja, der Beter irgendwie spürt, in mir läuft alles Mögliche ab, was mit Gott nichts zu tun hat. Und wenn ich böse Gedanken, was weiß ich, Gedanken der Rache, der Vergeltung, des Nicht-Vergeben-Könns und in meinem Herzen hätte, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Man kann ja immer positiv sagen, wenn wir danach fragen, welche Gebete erhört Gott denn? Beten, dass Gott gefällt. Ja, wenn ich all diese Dinge in meinem Inneren sozusagen nicht mehr eine Rolle spielen, weg sind, wenn Gott mir die wegnimmt, wenn ich Gedanken des Friedens, der Barmherzigkeit, der Liebe auch gegenüber anderen Menschen habe, dann ist das offensichtlich irgendwo eine Voraussetzung, dass Gott Gebet erhört. Oder in den Sprüchen gibt es ein Kapitel, wo es so darum geht, wie die Menschen total gleichgültig gegenüber Gott sind. Also Gott redet zu ihnen, sie hören aber nicht, Gott macht ihnen Angebote, sie schlagen die aber alle aus. Und dann heißt es in Sprüche 1,28, dann, wenn ihr das nämlich tut, werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden. Sie haben keine Ehrfurcht vor dem Herrn. Und noch weiter hinten heißt es, wenn ihr die Armen sozusagen nicht mit besonderer Barmherzigkeit und Güte bedenkt, dann werdet ihr sozusagen bei Gott keine Antwort finden, weil er ein Gott der Armen ist, der Menschen, die eben ja, besonders seine Hilfe brauchen. Auch da kann man es wieder positiv kehren und sagen, ja, wenn wir sozusagen auf das Reden Gottes hören, wenn wir eingehen auf das, auf die Impulse, die Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Leben gibt, vielleicht auch durch Menschen, mit denen ich rede, wenn all das ist, dann haben wir eine andere Situation in Bezug auf Gebet, als wenn ich blockiert bin gegen das Reden Gottes oder mich blockiere. Drittes Beispiel, wo Gott sozusagen signalisiert und ankündigt, dass er Gebet nicht erhören wird, ist da, wo Schuld im Leben eines Menschen ist. Jesaja 59. Hört zu, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen, und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Also da waren offensichtlich Leute, die Gott ja vorgeschmissen haben, ja wie du, wir beten zu dir und das passiert nichts, die Hand des Herrn ist ja möglicherweise zu kurz, vielleicht ist er gar nicht allmächtig, das ist ja damit gemeint, und Gott ist nicht taub, also so nach dem Motto, hört er uns denn gar nicht, ist er weit weg. Und dann sagt Jesaja, nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Harte Worte Gottes über sein Volk, das sozusagen sich blockiert und offensichtlich nicht auf die Impulse und das Reden Gottes eingeht. Und noch zum guten Schluss an dieser Stelle ein Vers aus dem Neuen Testament, Jakobus 4, Vers 3. Jakobus wird viel über Beten und Jakobus ergänzt das mit ernsthaftes Beten. Elia ist da ein positives Beispiel gesagt. Und Jakobus 4, Vers 3 heißt es, und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. So, es wird nicht so richtig im Kontext deutlich, was da möglicherweise der ganz konkrete Grund ist. Aber der Jakobus sagt, wenn du betest, das hat was mit deiner inneren Motivation zu tun. Warum betest du eigentlich? Willst du sozusagen nur deinen eigenen Vorteil bei Gott durchdrücken? Willst du nur alles Mögliche haben, aber bist nicht bereit, ihm sozusagen dein Leben zur Verfügung zu stellen? Es ist interessant, wenn es um diese Frage der nicht erhörten Gebete geht, dass es an keiner Stelle in der Bibel sozusagen einfach nur gesagt wird, du musst mehr beten, du musst mehr Zeit investieren, du musst dies, du musst das, sondern es geht um die Gründe danach zu suchen, immer eine Ebene tiefer oder mehrere Ebenen tiefer. Die Frage nach meiner Motivation, warum bete ich? Die Frage, wie mein geistliches Gesamtsetting ist, will ich von Gott einfach nur was rausquetschen, aber ansonsten lasse ich ihn einen guten Mann sein? Also die hier genannten Gründe machen klar, Gott sucht nicht nach irgendeinem ja, korrekten religiösen Formalismus, den ich erfülle, sondern es geht auch nicht um irgendwelche abgespulten Richtigkeiten im Gebet, sondern die Gründe für nicht erhörte Gebete liegen tiefer, weil Gott nach Beziehung sucht. Jesus wird mal nach dem wichtigsten Gebot gefragt von einem Mann, der offensichtlich sehr fromm war. Vielleicht kann man sagen, das ist wie so eine Fangfrage. Nicht? Welches Gebot ist schon unwichtig? Sind die 10 Gebote nicht wichtig und andere sind wichtig? Oder so eine Rangfolge bei den Geboten zu machen, ist ja nicht ganz leicht. Aber Jesus lässt sich auf diesen Fragesteller ein und sagt, das wichtigste Gebot, was über allen anderen steht, ist Gott von ganzem Herzen zu lieben. Mit aller deiner Kraft, mit allem, was in dir ist. Sozusagen ihn an die erste Stelle zu setzen, ihn in den Fokus deines Lebens zu nehmen. So könnte man es vielleicht auch sagen. Das andere ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also auf diese Frage, was ist denn das Wichtigste, was ich tun muss, gibt Jesus eine Beziehungsantwort. Gott von ganzem Herzen zu lieben. Für Gebet bedeutet das aus meiner Sicht, lass dein Gebet nie zu einem, ich nenne es mal Verdienst geschehen oder zu einer religiösen Formel werden, sondern mach es zu einem Beziehungsgeschehen. Verdienstgeschehen, das wäre für mich so, ich bete und ich muss ja beten und ich muss mehr beten und das auf dieser Ebene abhandeln, so ein paar religiöse Formeln sprechen, die ich gelernt habe. Oder ich investiere eben in diesen himmlischen Automaten eine halbe Stunde und hoffe, dass ich unten dann das gewünschte Ergebnis rausziehen kann. Was ganz anderes ist ein Beziehungsgeschehen. Ein Christsein ohne Gebet, das ist genauso wie eine Ehe ohne Gespräch. Oder was wäre es, wenn ich morgens mit meiner Frau am Frühstückstisch sitze und ihr erstmal so eine ganz lange Liste von allem möglichen auftische, was ich gerne heute von ihr alles hätte. Bitte mach dies für mich, bitte mach jenes für mich, denk bitte da dran, mach dies, mach das, mach jenes. Es wäre reichlich komisch und es würde unsere Beziehung, glaube ich, nicht gerade befördern. Ist Gebet manchmal so? Es gibt einen sehr speziellen Vers in der Bibel, den ja, ich entdeckt habe beim Nachdenken über dieses Thema, so nach dem Motto, erhört Gott alle Gebete und wie betet man eigentlich richtig? Der steht im Psalm 37, Vers 4 und lautet, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Also, sehr spezieller Satz. Wer würde von uns das so ausdrücken? Ich habe Lust am Herrn. So ist das die deutsche Übersetzung. Und manche Übersetzungen sagen es auch ein bisschen anders, so nach dem Motto, ergötze dich am Herrn. Aber es ist ein sehr emotionales Wort, was da steht. Und es bedeutet, so sagen die Sprachforscher, wörtlich auch so ein bisschen was wie weich sein oder eine Neigung zu etwas haben. Habe deine Lust am Herrn. Und dann kommt ein hammerharter Nachsatz, der scheinbar deutlich macht, dann geht alles, nämlich der wird dir geben, was dein Herz wünscht. So, dieser Psalm ist von David. Und ich habe vorhin schon zitiert, dass David Situationen in seinem Leben kannte, wo er Gott gebeten hat, wo er gefastet hat, um das Leben seines Sohnes zu erhalten. Und Gott hat ihm diesen Wunsch nicht erfüllt. Also dieser Satz, den David hier spricht, der hat offensichtlich nicht damit zu tun, dass immer alles nur grün gewesen ist, dass er einfach so geistlich durchmarschiert ist, alles nur toll gelaufen ist. Also wie ist das gemeint? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und was bedeutet das für unser Thema? Ich habe schon gesagt, dieses hebräische Wort, was Luther hier mit Lust übersetzt, wird verwendet, dass man formbar ist. Nicht hart, sondern formbar. Das ist die Ursprungsbedeutung dieses Wortes. Habe deine Lust und Freude am Herrn. Das hat vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, dass wir eine nachgiebige Haltung Gott gegenüber einnehmen. Also eher Fragestellungen. Gott, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Wunsch für mein Leben? Gibt es etwas, was du mir sagen willst? Hast du irgendwelche Anweisungen für mich? Gibt es etwas, was ich in meinem Leben ändern soll? Also wo gar nicht ich selber der bin, der alles Mögliche rauspressen will von Gott, sondern eher umgekehrt. Ich stelle mich ihm zur Verfügung und sage, Gott, was wünschst du von mir? Was möchtest du, dass in meinem Leben möglicherweise anders wird? Und dann warte ich darauf, dass er spricht. Habe deine Lust am Herrn. Ergötze dich am Herrn. Das ist irgendwie eine völlig andere Sichtweise auf Gebet, weil es eine sehr intensive, auch emotional intensive Beziehung zu Gott beschreibt. Bei den Propheten wird mal gesagt, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, ein neues Herz bekommen. Vorher ist das Herz steinern und jetzt ist es fleischlich, sagt Luther. Also ein lebendiges, ein formbares, ein ganz neues Herz, sodass unser Innenleben wird komplett auf den Kopf gestellt und neu. Ich habe überlegt, gibt es Menschen, die das irgendwie bebildern, abbilden, habe deine Lust am Herrn? Und zwei sind mir eingefallen, man könnte sicher andere Stellen nehmen. Das sind Paulus und Silas in Philippi im Gefängnis. Nicht moderner Strafvollzug, sondern richtig schwierig. Ihre Beine waren in den Stock eingeschraubt. Also das war schon eine Art Folter, würden wir sagen, was sie dort erlebten. Und sie singen und freuen sich und loben Gott und preisen ihn um Mitternacht im Gefängnis. Habe deine Lust am Herrn. Also die hätten ja alle Gründe gehabt, sozusagen vor Gott sich auszubreiten und zu sagen, lieber Gott, jetzt sorg mal endlich dafür, dass wir hier rauskommen und mach doch endlich mal was und wir sind doch hier unrechtmäßig verhaftet worden und. Aber der Fokus, der bei den beiden da ist im Gefängnis, ist ein ganz anderer. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. So, das, was ich bisher gesagt habe, wäre völlig missverstanden, wenn es das nicht auch gäbe, dass wir Gott alle möglichen Dinge sozusagen auch bitten dürfen. Natürlich dürfen wir ihn bitten. Die Bibel sagt sogar an bestimmten Stellen, was wir von ihm erbitten sollen. Also zum Beispiel, dass wir für Regierung beten sollen, sagt Paulus zu Timotheus. Aber oft ist es doch so, dass wir wie so einen Sack voll Bitten Gott vor die Füße kippen und er bitteschön doch diese Dinge alle auf die Reihe kriegen soll, aber letztlich nicht wirklich Beziehung zu ihm suchen. Im letzten Teil, was ich sage, möchte ich auch Tipps geben. Einmal, es gibt, ich nenne das mal so Beispielgebete, Mustergebete, eigentlich ist es viel mehr, aber Beispielgebete im Neuen Testament und auch im Alten Testament, wie man denn beten kann. So, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, wie kann ich eigentlich beten? Lehre du uns beten. So ist ja nicht so, dass die keine Ahnung von Gebet hatten. Die wussten eine Menge davon, die haben das Alte Testament gekannt. Die kannten die Psalmen, alle 150 Psalmen sind letztlich Gebete. Also die kannten jede Menge davon. Aber sie haben irgendwie den Eindruck, das, was wir bisher gemacht haben und was wir bisher von Gebet wissen, das reicht irgendwie nicht. Herr, lehre uns beten. Und dann kommt nicht eine lange Litanei, dass Jesus sagt, ja, ihr könnt alles vor Gott bringen und so weiter. Steht an anderer Stelle schon, dass man Anliegen vor Gott bringen kann. Aber zunächst mal beginnt das wichtigste und größte und bedeutsamste Gebet, was die Christenheit kennt, das Vaterunser, das nämlich Jesus aufgrund dieser Bitte seiner Jünger formuliert, mit einem Beziehungswort. Vater. Das war für einen alttestamentlichen Menschen total neu, dass man den Schöpfer Himmels und der Erde, den Herr Zebaoth, den Herrn der Herrscharen, dass man dem Vater und Jesus sagt, du kannst ihn sogar mit Abba, mit Papa, mit dieser Verniedlichungsform, mit dem wie ein Kind liebevoll seinen Vater anspricht, ansprechen. Also das wichtigste, das bedeutsamste Gebet beginnt mit einem Beziehungswort. Vater unser. Und dann kommen erstmal Dinge, die vielleicht in unseren Gebeten nicht im Vordergrund stehen. Also, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dazu könnte man jetzt viel sagen, das will ich in diesem Kontext gar nicht tun. Aber das sind so Themen, wo, ja, die vielleicht in unseren Gebeten gar nicht so im Vordergrund stehen. Dass es darum geht, dass wir zu Gott bekennen, ja, es geht um dich und deine Sache. Es geht nicht um mich und mein kleines Leben, sondern es geht um dich. Ja klar, dann kommen auch noch Bitten, die Bitte um das tägliche Brot. Aber damit hat sich's auch schon so, was den Alltag angeht. Ansonsten wird wieder um geheilte Beziehung gebeten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern den Schuldigern. Oder führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Es geht immer um heile Beziehung zu Gott und auch zu Menschen. So, das Vaterunser, das beten wir vielleicht auch persönlich, weiß ich nicht, wie eure Gebetspraxis ist. Beten es in der Gemeinde miteinander. Und manchmal hat man so gerade im freikirchlichen Kontext so, ich sag mal, eine kleine Skepsis gegen liturgische Gebete. So, da ist ja auch was dran. Man kann Dinge runterleiern, auswendig lernen, aber sie kommen dann nicht wirklich von Herzen. Aber ich frage mal, sind unsere freien Gebete, auch die wir persönlich sprechen, immer so frei? Ich würde euch bitten, euch heute Morgen mal auf ein Experiment einzulassen. Das bitte ich euch hier, die zwei Handvoll Mitarbeiter, die für diesen Livestream-Gottesdienst hier im Saal sind, aber auch euch zu Hause an den Bildschirmen. Das könnt ihr überall machen, auch wenn ihr in Winterberg im Sauerland im Stau steht und auf die Rodelpiste wartet, da geht das auch. Also, ich will mit euch drei vorformulierte Gebete beten. Das eine oder andere kennt ihr vielleicht auch. Also Gebete, die vor Jahrhunderten entstanden sind, zum Teil vor Jahrtausenden entstanden sind und die ja in der Literatur zu finden sind. Und ich würde mal sagen, horcht mal in euch rein, wie es euch mit so einem Text geht, wenn ihr versucht, ihn wirklich zu einem persönlichen Gebet zu machen. Denn unser persönliches Gebet ist manchmal so überfrachtet von all unseren Anliegen, von dem, was wir wollen, dass vielleicht dieser andere Aspekt, Beziehung zu Gott zu suchen, meine Lust am Herrn zu haben, dass der gar nicht so vorkommt. Und klar, es gilt wie immer, man muss da nicht mitmachen, aber ich würde euch einladen, es dennoch zu tun. Und mein Praxisvorschlag ist, dass ihr die Gebete, die gleich eingeblendet werden, dass wir die laut sprechen. Also nicht einfach nur innerlich mitbeten, sondern laut sprechen. Wenn du zu Hause alleine vorm Livestream, vorm Bildschirm sitzt, ist das ganz easy. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, dann könnt ihr das auch machen. Oder wenn du unterwegs bist, geht das an ganz vielen Stellen sicher auch. Und wir hier, die zwei Handvoll Leute, die in diesem Raum sind, die können das auch. Und dieses Experiment oder diese Praxisübung soll deutlich machen, erweiter den Horizont deines Gebets. Einfach dadurch, dass nicht nur die ganz vielen kleinen Themen deines Alltags in allererster Linie eine Rolle spielen, sondern mehr die Perspektive auf Gott hin gesucht wird. Habe deine Lust am Herrn. Ich schilder drei Lebenssituationen und zu jeder Lebenssituation gibt es dann ein Gebet. Lebenssituation 1, Montagmorgen, Tages- und Wochenstart. Vielleicht sind einige von uns im Homeoffice, da trifft man dann nicht seine Kollegen, aber andere müssen ins Büro oder wo auch immer sie arbeiten, treffen wieder all die Menschen, mit denen sie durch den Job verbunden sind. Zum Teil kennst du die Lebenssituation dieser Menschen, zum Teil ist euer Verhältnis eher distanziert. Bei einigen freust du dich, dass du sie wieder siehst und bist freundlich und umgänglich mit ihnen. Bei anderen, naja, ist es eher schwieriger, ballt sich vielleicht sogar die Faust in der Tasche. Du stehst vor nicht unerheblichen Herausforderungen in dieser Woche, die es zu bewältigen gilt. Wie wäre es, wenn du beten würdest? Und wir beten jetzt gemeinsam und ich bitte euch in der geschilderten Form hier oder eben auch zu Hause, vielleicht kannst du das erste Gebet einblenden. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ein uraltes Gebet von Franz von Assisi. Macht das was mit uns? Wie wäre es, wenn man am Montag, bevor man seinen Kollegen begegnet oder im Homeoffice seiner Familie, wie wäre es, wenn wir dieses Gebet als ein persönliches Gebet sprechen würden? Erweitert das den Horizont? Ich glaube unbedingt. Weil es geht mit einmal nicht mehr um mich und meinen kleinen Vorgarten und dass da alles nur in Ordnung ist, sondern ich gewinne eine Perspektive aus der Perspektive Gottes, die viel weiter geht. Zweite Lebenssituation. Du spürst vielleicht, dass dein Gebet so selbstzentriert geworden ist. So viele Sachen, die du Gott immer wieder vor die Füße schüttest. Die Souveränität Gottes, die verkommt in deinen Gebeten so zu der Erwartung eines reichen Onkels, der dich in deinem Leben mit einem Füllhorn aller seiner guten Gaben überschütten soll. Du bist Christ, kein Zweifel, aber Gott ist irgendwie so beschränkt geworden, nämlich in dem Sinne, dass er dich beschenken soll. Er ist Erfüllungsgehilfe deiner Bedürfnisse geworden. Wie wäre es, wenn du beten würdest? Und wir beten gemeinsam in der gleichen Form. Ich bitte euch, das laut mitzusprechen. Ein Abschnitt aus dem Loblied der Hanna aus 1. Samuel 2, als persönliches Gebet. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die schwach sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen. Und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Solche Gebete gibt es viele in der Bibel. Die Psalmen sind eine Fundgrube für solche Gebete, wo die Größe und die Souveränität Gottes beschrieben wird. Manchmal vielleicht auch ein bisschen die Unverständlichkeit Gottes, warum er das eine so und das andere so macht. Aber der Beter sagt, ich bin ein, sozusagen Teil dessen, was du geschaffen hast, Gott, und du bist souverän, du bist größer. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich vertraue mich dir an. Solche Gebete gibt es viele und vielleicht würde es uns helfen, solche Gebete zu sprechen, sie zu unserem persönlichen Gebet zu machen. Dritte Lebenssituation. Du möchtest dein Leben ganz und gar Gott ausliefern. Du möchtest hingegeben an Gott leben. Aber irgendwie empfindest du deine Worte so leer. Sie können gar nicht richtig ausdrücken, was dein Herz eigentlich sagen will. Wie wäre es, wenn du ein Gebet von Charles de Foucault zu deinem persönlichen Gebet machst? Und wir beten gemeinsam ein Gebet dieses Mannes. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich nicht weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Amen. Werden alle Gebete erhört? Ich glaube, wenn man diese Gebete als persönliches Gebet gesprochen hat, dann schwingt da schon ein Unterton oder eine Überlegung mit, ist diese Frage überhaupt so richtig gestellt? Ist sie nicht viel zu sehr aus meiner Lebenssituation herausgestellt und hat nicht den Fokus auf das, was Gott will? Ich könnte mir vorstellen, dass eine ganze Reihe Menschen von euch, aber wo immer ihr diese Gebete mitgesprochen habt, gespürt haben, dass diese Worte sehr persönliche und zu Herzen gehende Worte sein können. Höchstpersönliche Gebete, obwohl sie von Tausenden und vielleicht von Millionen Menschen schon vor uns gebetet wurden. Was ich damit sagen will, das ist fast ein bisschen ein despektierliches Wort, solche Muster oder solche Beispielgebete können eine Lernhilfe sein, wegzukommen von der Fokussierung auf mich, auf meine Anliegen, auf das, was mir wichtig ist und was ich alles gerne von Gott hätte und mich fokussieren auf ihn, auf das, was ihm wichtig ist. Ganz grundsätzlich, aber auch in Bezug auf mein Leben. Werden alle Gebete erhört? Ich würde zurückfragen, ist mein Gebet, ist dein Gebet Ausdruck einer liebevollen Beziehung zu ihm? Oder ist Gott Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche? Lass dich inspirieren von Gebeten, die Menschen vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden gebetet haben, weil sie uns, glaube ich, helfen, ja, die Größe und die Souveränität, die Liebe Gottes neu zu verstehen und uns in unseren Gebeten darauf zu fokussieren. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist Schöpfer unseres Lebens. Du hast alles gemacht, was um uns herum ist. Du bist der, der unser Leben in seiner Hand hält. Und wir sind als Menschen, ja, Menschen, die dich ehren, die dich anbeten, die deine Größe verehren sollen. Bekennen, dass du der Herr bist, Herr über alles. Und ich möchte dich bitten, dass unser Gebet, mein Gebet, immer Ausdruck einer Beziehung, einer Liebesbeziehung ist und nicht ein Schlangestehen von unseren Wünschen, ein dir alles vor die Füße kippen, was wir gerne hätten und dann anschließend vielleicht checken, was du erhört und nicht erhört hast. Lass uns den Fokus wechseln, den Fokus auf dich, auf den Schöpfer Himmels und der Erden, auf den, der uns liebt, auf den, der alles Gute für uns will, der Absichten der Liebe und des Friedens mit jedem von uns hat. Und ich weiß, Herr, mit diesen Überlegungen ist nicht jede Frage beantwortet, wo wir um Dinge gebeten haben und du hast es nicht so erhört, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir doch eigentlich denken, in deinem Sinne gebetet zu haben. Aber ich möchte dich bitten, dass wir ja auch in den fragenden Dingen an dieser Stelle in einem wachsenden Vertrauen zu dir unterwegs sind, dass du ja es am Ende gut machen wirst, selbst wenn wir nicht alles verstehen auf dem Weg dahin. Und so lass uns Menschen sein, die ihr Gebet entwickeln als Ausdruck einer Liebesbeziehung zu dir. Amen.